Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Morgen, ich begrüße Sie zu dieser sehr frühen Stunde im Café Europa, zu der ersten Veranstaltung des Tages mit dem Thema Popliteratur oder literarischer Voyeurismus. Was wir mit diesem Thema verbinden, können wir ja dann gleich aushandeln. Wir werden uns also eine knappe Stunde darüber unterhalten, ob es Popliteratur noch gibt, ob es sie je gegeben hat, wenn es sie gegeben hat, woher sie gekommen ist und wohin sie jetzt geht und was das Ganze möglicherweise mit Voyeurismus zu tun hat. Neben mir sitzt Annette Krause, sie ist Lehrbeauftragte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und eine Spezialistin für Gegenwartsliteratur. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Neben Frau Krause sitzt Antonia Baum, Schriftstellerin, zuletzt veröffentlicht Toni Soprano stirbt nicht. Sie ist außerdem Redakteurin der FAS, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, und wird gleich auch noch erklären können, was sie verbindet mit der Popliteratur und ob das, was sie schreibt, weil Toni Soprano ja schon vorkommt im Titel, mit Popliteratur überhaupt zu tun hat. Daneben nickt bereits Thomas Meinecke, der im Klappentext zu seinem letzten Roman selbst ausgewiesen wird als feministischer Autor, Anhänger weiblichen Schreibens und Schriftsteller, Darsteller im eigenen Roman. Heute wird er auch sich selbst darstellen und sein Wissen, aber vor allen Dingen, dass in den letzten 30, 40 Jahren popliterarisch angewachsen ist und popkulturell. Wir haben uns vorhin schon bereits über die ersten Bands unterhalten. Guten Morgen, Herr Meinecke.
Guten Morgen. Ja, das ist ja fragwürdiges Wissen, so wenn Jungs um 10 Uhr morgens über Platten reden, da arbeitet man ja eigentlich gegen an innerlich.
Und das, warum arbeitet man dagegen an?
Ich finde, das reichert sich so an wie Jod in der Schilddrüse, so ein Popwissen, und es ist nicht nur heilsam. Es ist, aber ich kenne es natürlich von mir. Ich empfinde es als eben extrem jungshaft, so markieren praktisch mit Schallplattentiteln und so weiter.
Oh,
und da
sind
wir kurz
noch
reingerutscht vorhin mal, wir beide.
Bevor wir gleich zur Popliteratur kommen, aber die beiden Damen würden doch jetzt möglicherweise sagen, das ist doch gar nicht mehr so. Also wenn ich mit jüngeren popinteressierten Frauen rede, sagen die, also diese Idee der Kassettenmädchen, die Benjamin von Stuckrad-Barre noch aufgebracht hat, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das Popwissen ist doch gleichermaßen inzwischen verteilt, oder gibt es da noch Genderunterschiede?
Ich glaube schon. Also ich glaube, Jungs oder Männer haben eher so ein Kassettenspezialwissen, als Frauen das haben. Deswegen ich mich immer stark darum bemüht habe, es auch zu haben. Also es gibt schon, was Thomas eben meint, ist mir super bekannt, dass Männer rumstehen und sich gegenseitig erzählen, kennst du dies, kennst du das? Das ist auf jeden Fall eine bekannte Technik, würde ich sagen. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass es auch Frauen gibt, die sowas machen, bla bla bla, aber ich würde sagen, es ist eher eine Männertätigkeit.
Ja. Ich glaube, also es geht mir ähnlich. Ich denke, es ist nicht genau der gleiche Diskurs. Der männliche Popdiskurs ist zum einen einer, der natürlich wesentlich stärker, weil traditionell viel mehr verankert ist, ne? Und es ist ja kein Zufall, dass die Popliteratur der 1990er Jahre, so wie wir von ihr sprechen, jedenfalls auch im universitären Kontext, den ich ja vertrete, eine fast ausschließlich männliche Sphäre war. Wir haben Christian Kracht, wir haben Benjamin von Stuckrad-Barre und alle anderen, die da noch dazu gehörten, aber auch die Surkamp-Fraktion, für die ja Herr Meinecke hier ist. Ne? Auch das sind alles Männer, und wenn man dann so anguckt, wie die paar Frauen, die es in diesem Diskurs gab, so Alexa Hennig von Lange beispielsweise, diskutiert wurden, dann immer so mit Verweis auf den Girly-Charakter, auf das neue Fräulein-Wunder, Sie kennen alle noch diese Begriffe. Also es ist schon nicht der gleiche Diskurs, würde ich sagen, und nichtsdestotrotz gibt es natürlich sehr präsente Frauenfiguren auch im Pop.
Jetzt kamen schon die ersten Namen, die direkt verbunden wurden mit der Popliteratur. Bei Christian Krach zuckte ich schon zusammen, weil man da schon anfangen kann, sich zu fragen, ist das überhaupt Popliteratur? Vielleicht fangen wir mit der Definition an. Was ist denn für Sie beispielsweise im universitären Kontext Popliteratur? Und vielleicht mag jeder dann einmal sagen, was für ihn Popliteratur überhaupt ist, damit wir wissen, worüber wir hier eigentlich reden.
Das ist ganz einfach, weil es natürlich im universitären Kontext da überhaupt gar keinen Konsens gibt. Kein bisschen. Es gibt die Popliteraturforschung jedenfalls, was das Phänomen der 1990er Jahre angeht, seit den 1990er Jahren. Und da gibt es so viele Ansätze wie wie Leute, die sich damit beschäftigt haben. Und das, man kann schon so eine gewisse Entwicklung sehen. Heutzutage würde keiner mehr sagen, es gibt sowas wie eine literarische Entität, die da Pop heißt und die Texte sind alle wahnsinnig vergleichbar. Vielmehr hat die Forschung ja gezeigt, dass man sich 20 Jahre wahnsinnig bemüht hat, rauszukriegen, was ist denn jetzt eigentlich das literarische, ästhetische Merkmal eines popliterarischen Textes. Und da sind die alle so verschieden und dann haut es nicht hin, was man für die einen rauskriegt, ne? Und für die anderen stimmt es dann nicht. Und spricht das jetzt gegen den Popbegriff oder spricht es gegen die Literatur? Das ist halt wahnsinnig unklar. Und immer noch ein großes, großes Forschungsfeld. Ich selbst glaube tatsächlich, dass es sich überhaupt nicht um eine literarische Kategorie handelt, sondern tatsächlich um ein bestimmtes Rezeptionsverhalten, um eine Zuschreibungskategorie, mit der man in der Regel mehr aussagt über seine eigene Meinung in Bezug auf den herrschenden Zeitgeist, als über den literarischen Text, den man so bezeichnet.
Und kann man dann sagen, was diese Meinung ist? Also gibt es da eine Tendenz, wie diese Meinung aussieht?
Nee, ich glaube, das ist tatsächlich ja von zeitkulturellen Aspekten abhängig. Die in der Diskussion um die Popliteratur der 1990er Jahre kann man im Nachgang schön zeigen, wie das gekoppelt wurde an diese Idee. Das war ja die Zeit Deutschland wiedervereinigt, das neue wiedervereinigte Deutschland ist auf der Suche nach einer neuen nationalen Identität. Und damit verbunden war auch die Idee einer neuen kulturellen, auch literarischen Identität, die andere Gründungsmythen brauchte als die alten. Und wir haben eine breite Diskussion in den 1990er Jahren über so die Abwicklung der alten kritischen linken Literatur. Und genau in diesem, zu dem Zeitpunkt, wo das diskutiert wird, kommt plötzlich auch die Debatte über eine Literatur auf, die das genaue Gegenteil zu sein scheint. Ne? Und die Überlegung, ist der neue Zeitgeist, ist die neue nationale Identität dieses Deutschlands nicht viel, viel besser von so einer Literatur repräsentiert? Man hat das abgelehnt, also man war da nicht der Meinung, dass solche Leute wie Kracht oder Stuckrad-Barre jetzt die neuen geistigen Eliten sein sollten. Das nicht. Aber mit Verweis auf diese Frage wurde die Literatur diskutiert und weniger mit Verweis auf die Frage, was ist denn jetzt ihre tatsächlich ästhetische Besonderheit, und teilen diese ganz, ganz vielen verschiedenen Autoren und Werke, teilen die tatsächlich in ästhetischer Hinsicht so wahnsinnig viel. Das ist nicht entschieden, würde ich sagen.
Aber wir reden ja da von der Popliteratur der 90er Jahre. Hat die Popliteratur nicht viel eher angefangen?
Klar.
Fragst du mich?
Ja.
Ich habe das so als Rezipientin eben erst in den 90er Jahren mitbekommen, weil ich nicht viel, also weil ich halt da dann anfing, eigenständig Bücher zu lesen und überhaupt. Und da war das für mich, ich wusste überhaupt immer gar nicht, was damit gemeint ist.
Es kam auf einmal dieser Begriff auf.
Genau.
Ne? Und dann,
das waren irgendwie die Cool Kids, fand ich.
Ja.
Und das ist eine sehr intuitive Beschreibung dieses Phänomens, weil es eben so eine Kinderbeschreibung ist. Also so von, war ich vielleicht 15, 16, als ich irgendwie, vielleicht vertue ich mich jetzt total, aber ich meine, es war so etwa die Zeit, als ich Stuckrad-Barre Soloalbum gelesen habe. Und ich fand es,
98 kam Stuckrad-Barre
genau,
raus.
Genau, da war ich 15, 16. Und die waren halt irgendwie cooler als diese ernsthaften, körperlosen Schriftsteller, die jetzt etwa meine Eltern bevorzugt haben.
Herr Meinecke, Sie schreiben aber jetzt schon und veröffentlichen seit den 80er Jahren. Waren Sie ein körperloser Schriftsteller oder haben Sie auch gegen diese Körperlosigkeit angeschrieben?
Naja, körperlos war ja eine Zeit lang aber was Gutes, weil die ganze Hippie-Generation von Körpern auf eine Weise geredet hat, dann irgendwie in den späten 70ern, wie man eigentlich dann doch nicht über Körper reden wollte, und es waren auch keine coolen Körper mehr. Und dann kam man eben wirklich so über solche Äußerlichkeiten auch drauf. Es gibt schon in unserem Beruf auch ein paar Leute, die gute Schuhe tragen, sage ich jetzt mal, oder irgendwie so. Ne? War noch gar nicht einfach damals. Man muss ja auch alles vom Flohmarkt holen. Aber, also ich spreche jetzt von der BRD. Ne? Aber zu der Definition generell finde ich, und fand es von Anfang an, als der Begriff Popliteratur aufkam, gab es immer sozusagen zwei Zugänge. Also ich habe mich immer eher verstanden als einer, der dessen ganze Welt eigentlich der Kosmos Pop ist, in dem ich mich bewege. Und das ist natürlich in meinem Fall auch, das kann auch schon Bebop sein, ja, oder überhaupt afroamerikanische oder schwule, subkulturelle Inszenierungen von Lesbarkeit von Kultur, also Camp, ne? Voging und so weiter.
Was man, glaube ich, jetzt mal ganz kurz nochmal erklären sollte. Wir benutzen diese Begriffe so ganz selbstverständlich. Ja. Wir sagen Camp und...
Okay, dann kann es auch mal kurz nochmal in zwei, drei Sätzen sagen. Also Gruppen, gesellschaftlich marginalisierte Gruppen wie Afroamerikaner, die in einer Dislokiertheit leben müssen, haben einfach unglaublich komplexe kulturelle Codes entwickelt in den USA, wohin sie verschleppt worden waren, die bis heute in Hip-Hop oder so fortwirken. Also ein uneigentliches Sprechen, das sehr komplex aus der Not des eigentlich Nicht-Dürfens kodiert ist, fand ich immer vorbildlich, hat man in Bebop, hat man in Hip-Hop sozusagen, ja. In Techno auch. Und dann auf der anderen Seite eben die ganzen sexuell andersdenkenden Subkulturen, also schwul-lesbische Subkulturen, die auch aus Zusammenhängen der Unterdrückung sehr, sehr komplexe Codes, die aber sehr, sehr lustbetont und hedonistisch immer laufen, entwickelt. Und dazu gehört eben sowas wie eben ein kitschiges Broadway-Musical gegen den Strich zu lesen und anders zu inszenieren. Ich fand eben immer das alles so interessant und dachte in meinen Texten, ich schreibe selber so. Ich versuche so zu schreiben, indem ich Dinge rekontextualisiere, in anderen Zusammenhängen gegen den Strich reinfüge und so. Also ich wollte immer, dass meine Texte selber Pop sind, aber ich würde sagen, sehr, sehr viele der Leute, die unter Popliteratur verhandelt werden und wurden und auch sich selbst so einbrachten, hatten eher das Thema Pop drin. Also waren oft ziemlich nah auch am Journalismus, was ja vollkommen okay ist, aber sehr oft eben auch dieses Jungs-Ding dann eben ganz stark. Kennst du schon die neue Oasis Record Store Only Auskopplung? Das gab's noch gar nicht, aber ich meine trotzdem. Ja, genau. So, das ist irgendwie zweierlei. Einmal das Nick Hornby-hafte, was sehr stark was hat von Jungs verständigen sich untereinander über bereits Errungenes, und das hat eben immer auch was oft Misogynes, und auf der anderen Seite das selber probieren, eine Suchbewegung in Pop, wo man eher sehr intuitiv vielleicht sogar nach neuen Sounds für Basslines sucht sozusagen. Da war ich immer eher daran interessiert, aber ich habe die anderen immer auch gemocht.
Ja, diese Rekontextualisierung, die ist besonders interessant. Also, oder wie etwas dann in einen anderen Kontext gesetzt wird. Was wurde denn bei der Popliteratur dann auf einmal in einen anderen Kontext gesetzt? Es gibt den Spruch von Benjamin von Stuckrad-Barre, er würde eigentlich nur deshalb schreiben, weil er nicht Gitarre spielen kann.
Ich bin gar nicht sicher, ob da was in einen neuen Kontext gesetzt wurde oder ob nicht viel stärker und auch heute noch die Behauptung so überzeugend ist, dass da etwas in einen neuen Kontext gesetzt wurde. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel den Rohstoffroman von Jörg Fauser mal gelesen. Den hatte ich irgendwie noch nie gelesen, und gerade im Kontext von Stuckrad-Barre, der ja mit seinem Lindenberg-Buch jetzt gerade so populär ist. Fiel mir das nochmal ein. Ich dachte, ich muss das jetzt unbedingt mal lesen. Und das ist... Also angesichts dieser älteren Texte zu sagen, dass da was Neues, also in der Behauptung, ne, was in der Literatur vorher noch nicht war, verhandelt wurde, ist wirklich wahnsinnig schwer aufrechtzuerhalten. Es war sicherlich so eine Kombination aus, also damals in den 90er Jahren, so eine Kombination aus der Fülle. Ne? Es ließ sich damit auch wahnsinnig Kohle machen, das muss man auch mal sagen. Ne? Wir hatten gerade das Bild des Schriftstellers, du hast das ja auch angesprochen, ne? Der vor seiner überfüllten Bücherwand sitzt, der immer ein Mann ist und zwar ein Alter, und der immer ganz so nur weiß, und seriös weiß natürlich und den Nimbus des Intellektuellen umhängen hat wie einen teuren Mantel. Ne? Dieses Bild wurde dann zugunsten von diesen jungen Typen plötzlich... versucht auszuradieren, die ganze Hallen füllten, die plötzlich Lesungen veranstalteten, die eine Anziehungskraft hatten wie ein Popkonzert, ne? Aber wenn man in die Texte guckt, ne, und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit der Literaturwissenschaft, sich nicht so ganz den Gegenstand aus der Hand nehmen zu lassen, ne? Wenn man in die literarischen Texte guckt und guckt, was wird da verhandelt, dann ist es nichts Neues. Das haben wir eben alles spätestens seit den 60er Jahren, wenn ich an diese ganze amerikanische Drogenliteratur von Burroughs und so weiter denke, ne, da sind es ja fast Penäler, der kracht mit seinen Trinkeskapaden, den literarischen Trinkeskapaden natürlich, in den 90er Jahren. Ne? Also neu ist da, glaube ich, nichts. Es ist massiv da zu der Zeit und es wird erstmals vom seriösen Feuilleton besprochen. Das ist das Neue. Da hat das vorher nicht stattgefunden.
Da haben wir zum Beispiel schon einen Teil des Neuen. Und neu ist, wenn man jetzt Boris Groys nimmt, der über das Neue geschrieben hat, neu ist immer das, was sich in Bezug auf das kulturelle Archiv, in das es sich einschreibt, neu ist. Aber Antonia Baum hat doch gerade eben selber gesagt, dass du hast Sachen gelesen, die deine Eltern nicht gelesen haben. Also irgendetwas Neues gab es doch an dieser Popliteratur.
Vielleicht gar nicht neu, sondern einfach zeitgenössischer. Das muss ja nicht automatisch heißen, dass es dann neu ist. Ist ja auch irgendwie egal, ob es neu ist oder nicht, oder? Also finde ich gar nicht so wichtig. Es war halt einfach, es war ein bisschen sexy. Das war der Punkt.
Das Neue ist nicht so wichtig. Ich meine, als Journalistin ist man doch eigentlich auch die ganze Zeit lang so hinter dem Neuen her, oder nicht?
Nee, ich versuche eigentlich hauptsächlich irgendwas zu verstehen, aber gar nicht, also das ist nicht mein Ehrgeiz, Neues zu finden oder als Autorin Neues zu schaffen. Also ich renne nicht dieser Idee, was jetzt sehr negativ formuliert ist, aber deswegen arbeite ich nicht.
Welche Bedeutung hat dann Pop beim Verstehen?
Pop? Ich erkenne das an als Kategorie, die existiert. Ich stelle außerdem fest, dass Autoren, die dieser Kategorie zugeschrieben werden, mich meistens am meisten interessieren. Und ich würde sagen, das ist halt ein starkes, präsentes Ich. Es gibt popkulturelle Referenzen. Und ich hatte das vorhin körperlosen Autor genannt. Ich meinte damit vor allem, ich spielte damit eben vor allem auf dieses Bild an, wie du den klassischen BRD-Autor der Nachkriegszeit gezeichnet hast. Das meinte ich vor allem. Etwas, was sich davon abhebt und was ein bisschen, ich weiß nicht, mehr Geschmack, mehr, nicht im Sinne von... Ja, gar nicht, das auch. Nee, das stimmt ja. Das auch, aber ich meine auch im Sinne von mehr Körper, mehr Fleisch, mehr Flüssigkeit, mehr, also der Autor auch als handelnde Person.
Der auftritt, auf der Bühne ist, Performance ist ganz wichtig bei der Popliteratur. Ja. Wenn man, ansonsten hat man ja noch diese Dichterlesung von Loriot vor Augen, ja, also so sind Dichter.
Ja, aber auch der Autor, der fürchterliche Sachen erlebt und darüber schreibt, das interessiert mich einfach. Also der sich selbst hergibt für das, was er tut.
Also für mich bedeutet das Neue schon sehr viel, weil ich auch es natürlich als ein oft nur im ganz kleinen Detail Neues genießen kann. Also gerade bei Pop in dem jeweiligen Bezug auf schon mal da gewesen ist, wo dann eben eigentlich der klassische Ausstiegssatz ist, kenne ich schon, war schon mal und dann war es natürlich früher auch schon besser. Und, genau. Und ich finde, da müsste man eigentlich so in Zusammenhängen Pop ständig wach bleiben und unterscheiden, inwiefern sich eine Bassdrum von 2017 von der von 1996 unterscheidet oder auch eben ganz nah rangeht an die von 96 und dann daraus sozusagen den Lustgewinn zu beziehen. Was ist der Unterschied im eventuell nur kleinen Neuen? Aber das Neue ist für mich schon irgendwie das Antriebs Movens sozusagen, das zu suchen, eigentlich nicht nur zu suchen, sondern darauf zu warten, dass es über einen einfällt, so das Neue. Ja. Also das ist schon irgendwie bei mir doch ein ganz großer Kick. Da bin ich anders sozusagen sozialisiert vielleicht auch. Das, und auch nicht so wahnsinnig groß interessiert an diesem Ego, das natürlich für Leute wie Benjamin von Stuttgart-Bache, der Hallen damit füllte, auch sein Interesse war, es so zu tun und auch bis heute, was vollkommen legitim ist. Ich mag den auch und es ist nur eben anders, andere Baustelle. Also ich fülle einfach auch keine Seele, ne? Außer wenn ich vielleicht als DJ, wo die Leute sowieso da sind und dann darf ich auflegen. Aber ich bin nicht, also ich war auch nie so interessiert an meinem Ich, das sozusagen zu vertexten, sondern doch, die Vertextung des Ich dann schon eher, aber nicht so sehr auf den Körper und die Erlebnisse zu rekurrieren, sondern dieses Ego möglichst klein runterzufahren als so eine Art Suchmaschine. Aber auch das haben natürlich wirklich andere vor mir oder vor uns gemacht, klar. Aber diese in der Tradition sich auch zu sehen, also eine Dekonstruktion, und da kommen wir eben auch auf die feministische Linie, die Dekonstruktion dieses autonomen, starken, männlichen Autorsubjekts. Das war für mich auch ein Interesse, was witzigerweise, glaube ich, dann auch für Männer noch sinnvoller ist als für Frauen. Also ich kann mich, glaube ich, leichter als Feministen begreifen als viele Frauen, weil sie sollen das ja so. Ne? Und ich kann daraus aber was gewinnen, wo ich denke, ich kann diesen Mythos des geschlossenen männlichen Autorsubjekts, der ja hier in diesen Hallen auch noch stark herrscht, unterlaufen und auseinandernehmen und dann doch eher selber wie eine Abtastnadel in der Plattenrille Phänomene abzutasten und auf Neuigkeit eventuell zu überprüfen. Da bin ich sozusagen mehr so analytisch dabei.
Und das Neue kommt ja auch automatisch, dadurch, dass die Zeit fortschreitet. Also der radikale Konstruktivist Heinz von Förster hat mal gesagt, es stimmt ja nicht, dass man nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen kann, kann noch nicht mal einmal in den gleichen Fluss steigen. Also wir haben auch über Zeitgeistigkeit gerade ja schon gesprochen. Das ist ja etwas, was uns anzieht, das Zeitliche gegenüber dem Überzeitlichen. Gibt es denn das überhaupt, überzeitliche Literatur? Es gibt die These von Moritz Basler, der einer der ersten Forscher war, der sich ja beschäftigt hat mit Popliteratur, der gesagt hat, eigentlich ist das, was wir als Kanon verstehen, das, was übrig geblieben ist von der Literatur, das, was zu seiner jeweiligen Zeit, besonders in seiner Zeit verhaftet war. Guckt man sich den Werther an, ohne jetzt den Werther jetzt direkt für die Popliteratur zu vereinnahmen, aber da kommt natürlich nicht Oasis vor, aber Klopstock. Klopstock kommt vor, Klopstock wird gelesen und auf die gleiche Art und Weise auch. Und dort gab es damals ja auch schon diesen Kult. Also gibt es das überhaupt, dieses Überzeitliche, oder ist die überzeitliche Literatur dann doch eher die, die verschwindet?
Ich weiß nicht, ob es sowas wie Überzeitlichkeit gibt. Wir haben in der Germanistik gerade eine relativ interessante Debatte wieder da über die Frage, ob nicht auch die Idee dieses Faches sich verändern müsste, wenn die Medien, Literatur und kulturelle Praxis, die die Studierenden beispielsweise umgibt und mit der sie leben, einfach mal eine gänzlich andere ist, als sie das vor 100 Jahren war. Und ist es eigentlich noch zeitgemäß, dass man mit der gleichen Idee von Kanon, ne, die Ausbildung gerade im Zusammenhang mit der Lehrerausbildung beispielsweise gestaltet? Das ist natürlich eine absolut berechtigte und relevante Frage, und dennoch werden Sie wenig Leute finden, die sagen, das stimmt, das mit dem Goethe war mir immer schon ein bisschen viel. Ne? Also das hat ja auch was mit Fächertraditionen zu tun, mit einem Selbstverständnis. Und dieses Selbstverständnis ist natürlich auch ein sehr maskulines, wenn man so will, ein sehr, sagen wir mal, an der heterosexuellen Matrix orientiertes. Das sind keine Sachen, die sich von jetzt auf gleich verändern. Ne? Und wenn man, wie ich, viel im Bereich der Gegenwartsliteratur arbeitet, ist das auch immer so ein bisschen das Feld der, ja, das kann man machen, wenn man noch jung ist und auch Turnschuhe anhat, ne? Aber
ansonsten wird es tragisch dann irgendwann.
Dann wird es vielleicht tragisch, beziehungsweise es endet dann in der Regel nicht in den universitären Sphären, in die natürlich auch alle wollen, ne? Das ist auch ganz klar. Insofern, Überzeitlichkeit ist irgendwie ja auch eine wahnsinnig große Frage, und die Frage wäre auch, was hat man dann von der Antwort? Ne? Also es gibt schon, also der Goethe ist schon überzeitlich, vielleicht werden sie den in 500 Jahren noch genauso behandeln mit dem Demut und der relativen Schnappatmung wie heute, vielleicht auch nicht mehr. Ne? Also die Frage ist, glaube ich, eher immer, oder das ist zum Beispiel das, was mich in der Beschäftigung, in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Literatur immer interessiert ist, was kann mir denn das, was die Leute so schreiben, erzählen über die Idee von Welt, die sie haben? Wie konstruieren sie Welt? Wie stiften sie Welt? Welche Gesichtspunkte von Welterschaffung sind denn relevant, ne, für die Leute, die heute schreiben oder früher geschrieben haben? Sind das eigentlich andere Welten, die entwerfen, oder sind das die, die ich auch sehe, wenn ich aus dem Fenster gucke? Und wenn ja, warum? Sowas halt, ja.
Ja. Das ist der wissenschaftliche Kontext. Wie ist es denn im Feuilleton? Gibt es da eine Vorstellung von einem Kanon? Wird das überhaupt noch verhandelt? Redet man darüber, dass es kanonische Texte gibt? Bei Marcel Reich-Ranicki hatte man noch den Eindruck, wenn man dieses und jenes nicht gelesen hat, dann ist man als Literaturkritiker beispielsweise einfach nicht satisfaktionsfähig.
Ich würde sagen, es gibt diesen Kanon und es gibt ihn halt nicht. Also
ja, das ist ja das Verrückte, dass es ihn gibt und gleichzeitig nicht gibt.
Ja, also die Negation davon ist ja dann gleichzeitig wieder ein neuer Kanon. Von so einem, also wenn man sagt, nein, dieser Kanon ist scheiße und damit wollen wir nichts mehr zu tun haben, dann stellt man damit ja eine neue Idee auf. die nur in Abgrenzung zu dem funktioniert, was vorher war, was wahrscheinlich ein sehr, so funktioniert wahrscheinlich Entwicklung in ganz, also ganz häufig. Aber ja, natürlich gibt es in, im Feuilleton noch einen Kanon, an dem man sich dann halt abarbeitet. Dann sagt man dann, ja, das stimmt, das ist weiterhin wichtig. Oder man sagt eben, nein, das ist eben jetzt überhaupt nicht mehr wichtig. Also,
weißt du, und man macht das aber vor allen Dingen, und da sind wir bei Diskursen, man macht es ja im Diskurs, weil ich merke das selber, ja, auch bei uns in der Arbeit, im Deutschlandfunk, Literaturredaktion, gut, sie besteht jetzt offiziell nur aus Hubert Winkels und mir, aber dadurch haben wir jeden Tag Zeit natürlich zu reden, ein Mann, der selber Hubert Winkels unglaublich in Diskursen denkt, und wir verhandeln quasi jeden Tag aufs Neue, was die Basis unserer Tätigkeit ist. Da steht eben nichts fest. Wir haben nicht das Literaturlexikon dort stehen, in dem wir nachschlagen, um nochmal zu wissen, ah, das ist jetzt die Hochliteratur. Wobei man sagen muss, in Kinders Literaturlexikon gibt es auch einen Aufsatz über Peri Rodan. Also das heißt, es wird immer wieder neu verhandelt. Ist es das, weil wir tasten uns ja so ran, ist es tatsächlich das, Thomas Meinecke, dass man immer durch den Diskurs sich immer wieder neu etwas erschaffen muss und auch diesen Kanon immer wieder neu erschaffen muss? Denn der Kanon, der einfach nur da steht, in Kindlers Literaturlexikon, der ist ja quasi tot.
Ja, sehe ich auch so. Also ich meine, ich würde auch viel lieber über Karl Philipp Moritz als über Goethe reden. Und er ist ja Gott sei Dank auch im Kanon drin. Und oder eben, was weiß ich, Bach wurde durch Mendelssohn, Bartholdy überhaupt in den Kanon geholt und war aber schon längst tot. Und so, finde ich, kann man jetzt zum Beispiel, wenn man über Popliteratur redet, die es auch einen kleinen Kanon hat, ja auch überlegen, was gab es vorher, Fauser, Brinkmann oder eben tatsächlich in meinem Fall zum Beispiel der von mir sehr favorisierte Hubert Fichte. Und der... Der ist auch nicht so richtig bekannt, aber es gibt immer mehr Tagungen jetzt über ihn, es wird mit ihm sich beschäftigt. Und Fichte ist ja selbst so einer, der quasi seinen ersten Roman vorgestellt hat im Star Club in Hamburg mit Beatband-Begleitung. Ja,
genau. Gibt es bei Supposé auch. Bitte? Bei Supposé gibt es eine schöne Aufnahme.
Ja, bei Supposé gibt es wunderbare, überhaupt Hubert Fichte, mehrere schöne CDs. Und Fichte deswegen für mich so interessant, weil ich ihn als eigentlich den für mich wichtigsten Pop-Autor bezeichnen würde, und zwar gerade mit seinem späteren Werk, was dann eigentlich nur noch so eine Art Mitschriften und Chroniken von eigentlich so ethnografischen Erzählbewegungen waren. Also er ist dann sehr viel in Afrika oder in Südamerika gewesen, hat sich um Dinge wie die afro-brasilianischen Religionen und so weiter zum Beispiel gekümmert, auf dessen Spuren ich da auch schon mal sein durfte und einen Roman dann noch wie ein Palimpsest über dessen Erkenntnisse schreiben konnte, die wiederum auf Jorge Amado zurückgingen. Dieses ständige diskursive Wiederüberschreiben von schon da gewesen, finde ich, ist in dem späten Fichte, der dann eben wirklich gar nicht mehr Pop vorkommen ließ, so richtig, noch stärker Pop für mich. Ja? Diese ganze Suchbewegung, dieses Abtasten, dieses sich selbst mal in was reinbegeben mit der Textmaschine, das finde ich bei Fichte ganz toll. Und plötzlich redet man auch mehr über Fichte, den Späten, auch im Sinne von Pop. Das sind ständige neue Überlegungen an bereits Vorhandenem. Und ich meine, nochmal zur Zeitlosigkeit fällt mir noch ein, weil du auch Moritz Basler genannt hattest, der ja einen Begriff hat von Germanist Moritz Basler, der ein Buch auch geschrieben hat über Popliteratur und den Begriff ganz stark des Archivs da reingebracht hat. Man hält sozusagen auch etwas fest, was eben nicht zeitlos ist, sondern in der Zeit verhaftet, aber dann eben für spätere Generationen ein interessantes Bild einer bestimmten Zeit sein kann. Und ich weiß noch, wie Freunde von mir, als ich in den 80er Jahren mal irgendwo, glaube ich, als ich Bandnamen in einem Text hatte, das ist dann doch nochmal anders als Klopstock sozusagen oder Oasis dann später, dass ich sagte, nimm den Bandnamen raus, weil dein Buch wird dann mit dem Ersterben dieser Musik mitersterben. Also als wenn man sich einen Bacillus reinsetzt, der das dann irrelevant macht, weil dann weiß man vielleicht nicht mehr, wer waren denn jetzt, wir haben hier jemand mit einem schönen UK Subs T-Shirt sitzen im Publikum, was mich total freut, und dann denken wir, wer waren denn überhaupt die UK Subs? Und ich finde aber, man kann das sehr schön gerade dann festmachen, und dann ist auch Zeitlosigkeit nicht der Begriff, so, oder Überzeitlichkeit. Man macht im Grunde genommen die Zeit völlig klar an so Sachen. Aber Archiv, finde ich, ist auch schon wieder zu tot, der Begriff.
Ja, und das Verrückte ist doch, dass solche Argumente wie nimm den Bandnamen raus von Leuten kommen, die dann die rote Ziegelstein-Ausgabe von Karl Kraus Fackel haben, der ja genau das gemacht hat, die ganze Zeit lang, wie manisch, wie in einem Blog, man liest es quasi wie ein Blog, wie manisch die Gegenwart mitgeschrieben hat.
Oder Heine in Paris schon.
Es ist ja in gewisser Weise schon auch ein Spezifikum von Pop, auf das man sich, glaube ich, schon einigen kann, ganz egal in was für einem Kontext, ob das im musikalischen Kontext ist. Wir haben Popbewegungen aber auch zum Beispiel am Theater, ne, oder in der bildenden Kunst, die haben das ja natürlich alle ganz genauso diskutiert. Dass die das Wissen um die Endlichkeit dessen, was man da als Artefakt unterbringt in der kulturellen Praxis, ob das die Literatur ist oder was auch je, das Wissen darum, dass das in 20 Jahren im Grunde vielleicht keiner mehr versteht, jedenfalls nicht in der Auflösung, die jetzt in dem Werk drinsteckt. Ne? Das ist, glaube ich, schon ein Merkmal von Pop und jetzt erstmal ganz egal, in welcher Ausformung. Ne? Und solche Effekte gibt es tatsächlich jetzt schon, die erlebe ich in den Seminaren mit den Studierenden, wenn ich mit denen Kracht und Stuckrad Barre, und zwar die frühen, lese, dass man andauernd unterbrechen muss die Diskussion und sagen muss, Barbo-Jacke, Sie wissen? Nee.
Aber die wäre, ne? Ja, noch überzeitlich. Barbo-Jacke,
die wäre für, aber dieser gibt's. Begriff in der Dimension, wie der in diesem Werk vorkommt, und die Germanistik hat Abschlussarbeiten produziert en masse über die Frage der Markenartikel in der Popliteratur. Es gibt Arbeiten, wahnsinnig viel erzählen die Leute, wie oft zum Beispiel bei Christian Kracht die Barbo-Jacke erwähnt ist, und deuten daraus dann irgendwas, was ich jetzt nicht mehr weiß. Und diese
Dimension... Das sagt ja mehr über die Germanistik als über Christian Kracht aus.
Das haben Sie jetzt gesagt. Ich würde das vielleicht sogar unterschreiben. Aber diese Dimension hat das nicht mehr. Ne? Und wenn das Jever da erwähnt wird, dann fehlt heute in der Wahrnehmung die Werbung dazu. Diese typische Jever-Werbung aus den Anfang der 90er Jahre, die dann immer was mit blonden Surfermännern zu tun hatte und diesem Nordseestrand da. Ne? Das ist nicht mehr da. Das ist aber in dem Text, in der Verwendung dieses Gegenwartsgegenstandes, ist es drin. Und das scheint mir auch das Spannende zu sein. Man sieht es jetzt gerade in einer, wie ich finde, wahnsinnig brillanten Art und Weise in diesem großen Projekt, was Gerd Henschel betreibt. Die Familienromane von Gerd Henschel, ist gerade der Band 7 erschienen, Arbeiterroman, und der hechelt in jeweils wahnsinnig langen Büchern, die immer so zwischen 600 und 800 Seiten lang sind, seit 20 Jahren das Leben seines Protagonisten durch. Und zwar mit einer Gegenwartsaffinität und Sammelwut von Gegenwartsartefakten. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Und da sieht man das schon. Ne? Also so in Westdeutschland zur gleichen Zeit wie der Autor sozialisierte Leute im gleichen Alter sagen dann, ach ja, das, na klar, das war das und das war das. Und wenn dieser Zusammenhang fehlt, dann ist es so nicht mehr auflösbar, aber eben anders.
Aber ist dann die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung nicht auch genauso ein Projekt, das dann nur von mehreren, oder gerade das Feuilleton dann von mehreren gemacht wird? Ein Mitschreiben der Gegenwart, man könnte sich die alten Ausgaben der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung holen und dann diese lesen und hätte auch sofort parat, was vor 15 Jahren in war?
Ja, halt ohne handelndes Subjekt vielfach. Und ohne, die Sprache ist ja nun... damit, das würde ja komplett den Aspekt der Formung der Sprache und der Beherrschung der Sprache, der Auswahl und so weiter und so fort weglassen, der für so ein literarisches Erlebnis oder literarischen Text total wichtig ist. Was nicht bedeutet, dass man nicht so eine Zeitung, klar, kann man auch als, kann man so lesen, wenn man Lust hat. Also ich hätte nicht so richtig Lust, wenn mir das zu viel wäre und so und zu anstrengend. Aber es ist denkbar. Man kann ja alles als literarischen Text betrachten. Aber das ist irgendwie so eine Nicht-Aussage, die ich aber dann auch wieder so egal finde.
Also aber es gibt so viel Erzählen. Also es gab zumindest nach der Popliteratur das Phänomen, dass die Leute, die Popliteratur gelesen haben, die sich für Pop interessiert haben, dann die FAS gelesen haben. Wir sind nämlich alle damals aus dem Club morgens früh und haben uns dann die FAS geholt. Die DJs haben über die FAS gesprochen. Das war das Neue für uns an dieser Zeitung, dass es da eine gab, die sich mit den, und zwar auf hohem narrativen Niveau, mit Gegenwart beschäftigt haben.
Ja, okay.
Es war nicht die Welt am Sonntag.
Ja, na klar, ja? Wenn du auf diese bestimmte Zeit, in der so viele namhafte, besondere Autoren da waren und da geschrieben haben und vor allem schreiben durften, empfinden durften, radikal subjektiv sein durften, dann ja, dann ist es auf jeden Fall auch ein literarisches Archiv. Wenn du jetzt, aber ich hatte jetzt die ganze FAZ vor Augen, wo du irgendwie den Politikteil, wo dann irgendwie steht, am so und so vielten hat der und der dies und jenes getan und so weiter.
Stimmt, das wäre was anderes. Das ist jetzt speziell die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Aber es hat dann eben auch, man kann es als Werk sehen, wenn man darauf Lust hat, aber, also ich meine jetzt eben dieses Feuilleton, kann man so sehen, aber es hat für mich, klar, es hat irgendwie Werkcharakter, aber es hat nicht den Werkcharakter, den ein gemachtes Ganzes hat.
Weil das dann doch gebunden sein muss an den Einzelnen, weil Benjamin von Stuckrad-Barre bringt ja dann zum Beispiel seine Zeitungs.
Nein, diejenigen, die es machen, müssen wissen, dass sie da was vorhaben und das gestalten und formen und bla bla bla.
Also bei mir ist zum Beispiel mein aktueller Roman von Max Wallenhorst bei euch besprochen worden in der ganzen Seite. Das ist selbst ein total literarischer Text, der komplett sich einklingt in meinen Roman und weiterschreibt sozusagen. Und das fand ich irgendwie, aber das Schöne auch an einer Sonntagszeitung ist der kontemplativere Moment der Woche. Die Nachricht selbst ist es nicht, sondern die Reflexion bereits. Oder eben, dass jemand wie Max Wallenhorst, 22-jährig, irgendwie bei mir anreist und mit mir einen Tag durch Plattenläden geht und dann diesen Text schreibt, der auch eine gewisse ein gewisses Amount an Unverständlichkeit hat, das aber irgendwie gut ist, weil man, wie bei literarischen Texten, wo du bei Reinhard Götz oder so eine ganze Seite Vornamen kriegst und man weiß nicht, wer die sind, aber man weiß, sie spielen jetzt eine Rolle, diese Passage ist sinnvoll. Und sowas, dass sich eine Zeitung sowas leistet, finde ich gut und ist sozusagen selbst schon eine literarische Qualität. Aber das ist auch typisch für die Sonntagszeitung. Es ist nicht die Nachricht, sondern es ist auch die Kontemplation und es ist natürlich eine Chronik der Ereignisse und man würde vielleicht sowas wie die Tageszeitungen auch für die kritische Ausgabe, die später mal von Christian Krachts Romanen oder so, wo man dann eben wissen müsste, wie ist die Jever-Reklame gewesen. Da kann man das sozusagen zwar nicht unbedingt die Reklame, aber die Einschätzung all dessen in der kritischen Ausgabe, da ist vielleicht irgendwann mal nötig. Also ich habe jetzt gerade vorhin schon gesagt, Heines Berichte aus Paris, da habe ich mir irgendwie jetzt gerade mal diese Bände gekauft, das sind ja viele tausend Seiten, deswegen, weil der Apparat so dick ist, weil der Apparat ist dicker, du kaufst sozusagen Band 1 und 4, da sind die Berichte aus Paris drin und die zweite Hälfte von Band 1 bis zur ersten Hälfte von Band 4 sind tausende von Seiten von Verweisen, auf was sich dort Heine bezieht. Aber natürlich bleibt es ein total interessanter Text, eine Chronik dessen, was Paris, das geht eigentlich schon vor dem, was Baudelaire mit Paris gemacht hat, los, was für mich ja der Anfang bisher der Popliteratur war, Baudelaire in Paris und Walter Benjamin liest das dann für uns quasi. Das ist natürlich dann alles der Apparat. Und es ist auch toll, dass es die gibt, diese Apparate und Archive. Aber ich finde, das macht dann den Text nicht hinfällig, wenn man vielleicht auf der Strecke bleibt ohne den Verweis, und das wird ja immer leichter durch die Elektrifizierung sozusagen, die Verweise zu verfolgen.
Ja,
ich überlege, ich hatte vorhin kurz einen Einwand, oder es war eigentlich gar kein Einwand, weil natürlich sich das, also würde ich sagen, das Sammeln und das Archivieren, egal in welcher literarischen Form es sich darbietet, dennoch natürlich nicht in sich selbst erschöpft. Ja, und das war, glaube ich, auch ein bisschen ein Fehler der frühen Popliteraturforschung beispielsweise, die sich dann eben so fokussiert hat auf die Frage, was kommen da so für Sachen vor, und die das dann so unter diesem Archivcharakter, das hat ja Moritz Basser überhaupt nicht gewollt, aber das war so ein bisschen die Folge davon, anzunehmen, dass diese Archivierungsgeschichte ein Selbstzweck sei und dass das Sinn und Zweck der Literatur sei, was ja auch Quatsch ist, ne? Weil der Krach, der erzählt mir doch in seinem Buch, gerade diesen berühmten Faserland, ja, da erzählt er mir doch nichts über die Jacke und auch nichts über die ganzen Sachen, die da vorkommen. Der erzählt doch eine Geschichte über ein Land und der erzählt doch eine Geschichte, in der es darum geht, dass sich ein Individuum auch mit der Frage nationaler Identität und so einem Quatsch beschäftigt, ne? Also der erzählt ganz viel, und die Idee, dass Pop sowas ist wie das Unterbringen von Gegenwart in einem großen Archiv, da ist was dran. Aber das taugt als Erklärungsmodell deswegen nicht, weil der literarische Text immer mir auch etwas aussagt, immer ein Urteil formuliert, einen Standpunkt über das, was er sich zum Gegenstand vorlegt. Und den kenne ich nicht, wenn ich weiß, dass, was da alles drin vorkommt. Ja, dann habe ich vielleicht ein bestimmtes Erzählmuster erkannt oder Und das sind dann auch die Gemeinsamkeiten, ne? Da sehe ich dann, dass das bei dem Kracht vorkommt und bei dem Stuckrad Barre und jetzt auch wieder bei dem Stuckrad Barre, ne? Und dann bin ich ganz froh, wenn ich bei Sibylle Berg auch drei solche Sachen finde, dann kann ich sagen, super, das ist auch noch Popliteratur. Und jetzt schreibt die Theaterstücke, was mache ich denn jetzt damit? Ist das jetzt auch Popliteratur oder ist das was anderes? Man sieht, dass diese Idee von den Bestandteilen des literarischen Textes nicht die Frage beantwortet, was es zu einem literarischen Text macht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Sonntagszeitung zu lesen eben nicht das Gleiche ist, wie einen Roman zu schreiben, in dem es von mir aus darum geht, dass man die Sonntagszeitung immer liest, ne? Oder am Sonntag nach dem Club.
Antonia Baum, die ganze Zeit lang, weil es jetzt auch viel ums Ich ging, ne? Um die subjektive Aneignung. Wir haben das ja auch mit in unserem Titel hier, Popliteratur oder literarischer Voyeurismus. Das Ich scheint... So ist der Titel der Veranstaltung.
Ja, ist mir bekannt.
Ja. Ist es tatsächlich das Herausragende, dieses Ich? Und das, was auch noch geblieben ist, wir haben ja jetzt immer mehr Texte, in denen es um das Ich geht. Es ist ja sogar inzwischen quantifiziert worden. Also man hat ja herausgefunden, dass das Ich viel häufiger verwendet wird als noch in den 60er Jahren in der Literatur.
Also grundsätzlich bin ich mit so mit Fragen, die Kategorien und was eine Kategorie zu Kategorie macht und was da nun reingehört und also im Grunde ja Gattungsideen, das ist nicht so meine Abteilung, aber der Titel dieser Veranstaltung, den würde ich insofern als sehr aktuell bezeichnen, als mir das natürlich immer wieder begegnet, sie mit ihrem Ich immer zu und überhaupt. Und ich schwanke da zwischen einerseits total genervt sein und andererseits aber auch frage ich mich natürlich, ob irgendwas nicht mit mir stimmt. Also das ist natürlich klar. Das ist also der Narzissmusvorwurf folgt auf dem sogenannten Fuße sofort. Also
ja,
das ist so präsent im Moment. Ich weiß nicht, es ist fast schon ein eigenes Genre, womit wir wieder irgendwie bei diesen Gattungen wären, aber weiblich, narzisstisch, ich, das ist verfasst. Also eine
und
Rezension.
War ja auch schon immer so, ne? Das historische Argument kommt dann da noch hinzu, dass Frauen ja schon immer, wenn sie dann schrieben, vor allem über sich, wohingegen Männer immer, wenn sie dann schrieben über Weltbewegendes,
genau,
weit über sie hinausreichendes, insofern befindest du dich da in einer wahnsinnig guten Tradition.
Ja, was man ja auch die Männer, die nur über Großes, Weltumspannendes und niemals über sich schreiben, was man ja auch super gut an Leuten wie Thomas Mann sieht oder sowas, dass der wirklich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Gut, der hat anders geschrieben und das ist jetzt eine völlig andere Frage, aber das beobachte ich auf jeden Fall extrem stark und häufig auch geschrieben von Frauen wiederum.
Kristin Dornbeck hat einen großen Essay geschrieben über Narzissmus,
dieser Narzissmus ist einfach ungeheuer populär gerade und ich habe den Verdacht, dass die Menschen, die diesen Narzissmusvorwurf äußern, häufig gar nicht wissen, die haben diesen Begriff Narzissmus. Weiß nicht, ob die den so im Griff haben. Ich habe den auch nicht im Griff. Also ich weiß auch nicht genau, was ist das jetzt? Es ist einfach ein ungeheures Modewort im Moment. Attestieren die mir eine narzisstische Persönlichkeitsstörung? Muss ich in die Psychiatrie? Oder also so, das ist einfach ungeheuer aufgeblasen. Ich weiß aber nicht, ich habe es noch nicht ganz verstanden.
Ja, es wird von dieser Narzissmus-Epidemie gesprochen, gegen die dann die N+1-Essayistin Kristin Dornbeck ja dann auch angeschrieben hat und belegt hat, dass es diese Narzissmus-Epidemie, die behauptet wird, ja gar nicht gibt.
Ich kenne den jetzt nicht, bei Suhrkamp erschienen,
kann das sein? Es ist bei Suhrkamp erschienen und sie fängt natürlich auch dann an mit einer Definition, nämlich erstmal die Frage, was ist eigentlich Narzissmus? Es kommt natürlich aus der Mythologie, ne? Narziss, der quasi das erste Selfie der Kulturgeschichte, so beschreibt sie es, produziert, indem er nach unten guckt und sich in sich selber verliebt. Der Gag an dieser Sache ist aber, dass Narziss bei Ovid schon nicht sich in sich selbst verliebt. Er weiß nicht, dass er das ist. Er denkt, es sei ein anderer, in den er sich verliebt. Und am Ufer ist die Nymphe Echo, die ihn ja so sehr begehrt und denkt, sie wird von ihm angeschaut und erkannt kurz. Wir wissen dann, wie es geendet ist, nämlich einmal für Narziss so, dass er das, was er begehrte, dann ja haben wollte, hinabgetaucht ist und je nach Variante dann einfach ertrunken ist, dann zur Narzisse geworden ist und dergleichen mehr. Und Echo wiederum ist komplett wahnsinnig geworden und abgemagert, durch die Wälder geirrt, wahnsinnig davor, dass Narzisst sie nicht erkannt hat. Aber es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung und dem, was wir jetzt so alles, was mit Ich zu tun haben, sofort mit Narzissmus belegen, oder?
Ja, also ich finde diese Frage ja auch, und ich schreibe ja, glaube ich, überhaupt immer nur über das, worüber alle gerade reden, sehr interessant. Also auch in meinem neuen Roman, der eben den Titel Selbst trägt, geht es um diese Bewegung, sich selbst in Augenschein zu nehmen, aber nicht wirklich ich zu sagen, sondern eher mich. Ja? Und das finde ich wahnsinnig interessant, und das geht in meinem Roman damit los, dass Anais Nin in den 40er Jahren behauptet hat, sie könne auch als Frau Pornografie schreiben, und mich dann interessiert hat, inwiefern kann die denn mit diesem von Männern formulierten Instrumentarium sozusagen das tun? Und welchen Blick muss sie sozusagen, kann sie entwickeln? Und da gibt es dann unheimlich viele, bis zu Jean-Luc Nancy, dem heutigen Philosophen, Überlegungen über den Körper und das Selbst und inwiefern sind wir das, oder eben ist auch die Liebe zum anderen auf jeden Fall narzisstisch und so. Das ist eigentlich das Hauptthema meines aktuellen Romans auch. Also warum das jetzt ein Thema ist, ist wirklich interessant, aber ich habe es jedenfalls auch an und aufgenommen und mir darüber 400 Seiten lang gegrübelt sozusagen. Keine richtigen Antworten, aber man kann ja durch Fragestellungen auch präziser wohin denken.
Ja, genau. Also gerade darüber wird jetzt dieses Empathiebuch ist ja auch noch erschienen bei Suhrkamp von Fritz Breithaupt, der ja genau dieser Frage dann ja auch nachgeht, inwieweit Empathie durchaus auch schädlich sein kann. Er hat ein Empathiekonzept von Nietzsche dann auch übernommen, wo derjenige, der sich dem anderen gegenüber empathisch zeigt, sich selber aufgibt.
Aber das schließt sich doch auch überhaupt nicht aus.
Richtig.
Also im Gegenteil, würde ich sogar sagen.
Weshalb?
Keine Ahnung. Es ist mein Gefühl. Ich glaube, das stimmt auch. Also ich müsste nochmal, ich kann dir das nochmal schicken oder so, wenn genau. Ich das ausformuliert habe. Aber ich weiß nicht, ich reg mich einfach auf über diesen Narzissmus-Quatsch da immer zu. Punkt. Red du weiter.
Literarischer Voyeurismus, das ist das etwas, was wir jetzt immer noch sehen, was wir jetzt gerade besonders, Knausgott ist so jemand, Joachim Meyerhoff, den man als den heiteren Knausgott Deutschlands fast sehen könnte.
Ja, also ich würde sagen, es gibt schon offensichtlich, da besteht ja auch kein Zweifel dran, sowas wie eine Idee davon, dass der Autor selbst von literarischen Texten in besonderer Art und Weise die Behauptung versucht, literarisch aufrecht zu erhalten, dass in allem von dem, was da geschrieben wird, er selbst gemeint ist. Und die Art und Weise, wie ich das formuliere, deutet ja schon darauf hin, dass ich dafür plädieren würde, immer ernst zu nehmen, was da passiert. Das ist eine literarisch inszenierte Behauptung. Und jetzt weiß man beispielsweise im Falle von Antonia Baum ein bisschen was, weil das in der Zeitung stand über ihren eigenen Vater und über die Auseinandersetzung mit der, na, auch literarischen Frage und so. Man weiß ein bisschen was darüber. Und dennoch würde ich als jemand, der den literarischen Text immer im Fokus hat und im Ausgangspunkt erstmal nicht den Autor oder die Autorin, immer trotzdem dafür plädieren, sich den Text anzuschauen und mich nicht als erstes zu fragen, sind Sie das mit den Geschwistern aus dem zweiten Roman? War das wirklich so bei Ihnen zu Hause? Ne? Weil dann immer die Frage ist, das weiß ich dann, und was weiß ich dann über den Text? Einfach überhaupt nicht mehr.
Genau, das.
Ne? Und deswegen glaube ich, es gibt im Moment eine Tendenz des Erzählens, wo die Inszenierung auch von Authentizität und Glaubwürdigkeit, Gegenwärtigkeit und so weiter eine große Rolle spielt. Aber was das jetzt im Konkreten mit dem tatsächlich ganz faktischen Autor Thomas Meinecke zu tun hat oder mit der Autorin Antonia Baum, ist, glaube ich, überhaupt in der Frage gar nicht enthalten. Das ist was anderes.
Man konnte das im Herbst des vergangenen Jahres sehen. Da wurde der Deutsche Buchpreis verliehen. Es gab eine Shortlist. Der Deutsche Buchpreis ist laut seiner Satzung, zeichnet ja den besten deutschen Roman aus. Es ist dann eine Novelle geworden. Es ist eine Kuriosum, aber ebenfalls in der Shortlist war ja dann auch Thomas Melle mit Die Welt im Rücken, wo er über seine bipolare Störung geschrieben hat. Und in jedem Interview, das man dazu liest, oder in fast jedem Interview, wird er natürlich gefragt, wie war das damals für Sie? Und er sagt, halt, das hier ist Literatur. Das ist schon literarisiert und ich habe mir Gedanken darum gemacht, das zu literarisieren.
Ja, ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, dass es halt sehr lange eine große Idee davon gab, dass der Autor gar nicht existiert. ne, also auch die Literaturwissenschaft oder die Germanistik und auch die anderen Literaturwissenschaften waren gerade so in den 70er Jahren, ne, und mit Foucault und so, da war man irgendwie überzeugt davon, es gibt den Autor nicht. Das ist natürlich Quatsch, weil jeder vernünftige Mensch ja da drauf guckt und sagt, den scheint es schon zu geben. Also, dass der jetzt nun mal gar nicht da sein soll, ist ja genauso Quatsch.
Habe ich aber auch noch nie gehört, dass er gar nicht da sein soll.
Naja, also im konstruktivistisch gedachten Sinne.
Nein, er wurde einfach nur dekonstruiert, aber er war ja da. Er wurde entmystifiziert.
Genau, und die Idee war, dass der eben für das Werk keine Rolle spielt.
Es gab diese Strömung, der Tod des Autors wurde ausgerufen. Natürlich war der Autor immer noch so da, aber wir haben noch 5 Minuten. Es gab natürlich eine Sehnsucht in der Literaturwissenschaft, wenn man es jetzt nur literaturwissenschaftlich betrachtet, gerade in den 60er Jahren, schon seit den späten 50ern, nicht so sehr nach Biografien zu fragen. Ich behaupte ja nach wie vor, dass das viel mit der Zeit des Dritten Reichs zu tun hat, dass man einfach nicht nach Biografien fragen wollte und das einfach rausziehen wollte.
Genau, und was ich glaube ich nur sagen würde, ist, dass der vollständige Verzicht auf die Kategorie Autor natürlich ganz genauso unvernünftig ist, wie die Idee, dass wenn ich den Autoren und seine Biografie kenne und möglichst noch genau weiß, warum da was in dem Buch steht, dass ich dann was übers Buch begriffen habe. Es stimmt halt einfach beides nicht. Ne? Also das eine ist der literarische Text, und da hilft es mir im Zweifel auch nicht sehr viel, genau zu wissen, wie Thomas Meinecke sozialisiert wurde, ne? Und welche popkulturelle oder popmusikalische Sozialisation er hat. Ich kann mir dann erklären, warum es ihn als Autor interessiert, solche Gegenstände anzufassen. Aber welche Standpunkte er mir in den Gegenständen und der Art, wie er sie verhandelt, präsentiert, das weiß ich eben damit noch nicht. Und da muss ich halt einfach den Text fragen. Und an der Stelle ist der Text dann auch wieder relativ unabhängig von seinem Autor, jedenfalls dann, wenn er von ihm weg ist, glaube ich.
Und mit Popliteratur, wir müssen jetzt gleich schließen, gehen wir nochmal zu der Frage zurück, Popliteratur oder literarischer Voyeurismus, das haben wir eigentlich jetzt auch dekonstruiert. Ne? Das eine hat mit dem anderen nicht zwangsläufig was zu tun. Es kann beides auftauchen. Ja, alle Sachen.
Ich glaube, es sind halt gute Kategorien, gute Überschriften, und sowas brauchen ja auch Veranstaltungen wie diese. Ne? Es muss ja irgendwie auch das Publikumsinteresse wecken. Insofern ist daran nichts falsch. Aber ob man damit jetzt was trifft und wirklich beschreibt am Gegenstand, das kann man zumindest doch in Zweifel ziehen.
Und wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen und über die gleiche Frage diskutieren würden, wären wir schon wieder einen Schritt weiter und würden wieder was ganz anderes machen.
Es wäre total neu.
Vielen Dank. Vielen Dank an Annette Krause, Antonia Baum, Thomas Meinecke. Vielen Dank an Sie. Haben Sie einen schönen Messetag. Hier geht es jetzt gleich auf der Bühne direkt weiter. Einen schönen Tag.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.